Und das geht den Leuten. Ich muss ab. Entschuldigung, dass das letzte Mal am Anfang nicht an war. Das war zum Glück nur für ein paar Minuten. Hallo, herzlich willkommen zur Linie in Altmar. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, dass Sie alle Ihre 3G-Nachweise sofort griffbereit hatten. Und danke, dass Sie hier vorschriftsmäßig alle mit FFP2-Masken sitzen. Das klappt prima. Wir steigen wieder ein in das Beispiel, das wir beim letzten Mal so ungefähr bei der Hälfte abgebrochen haben, mit einem kleinen Cliffhanger. Das war Beispiel 3.6. Zu diesem Beispiel gibt es schon eine Podcast-Folge, in der ich einige Details aufgreife und einfach noch ausführlicher erkläre. Und wir steigen jetzt wieder ein mit der Menge m. M ist eine Menge, die aus zwei Vektoren besteht, die aus R3 kommen. Und wir haben uns zuerst überlegt, warum diese Menge linear unabhängig ist über R. Da gab es zwei Möglichkeiten. Man kann sich das zu Fuß überlegen, das habe ich in der Podcast-Folge nochmal erklärt. Oder aber man nimmt eine größere Menge her, L, wo noch ein zusätzlicher Vektor drin ist und zeigt, dass diese Menge linear unabhängig ist. Das habe ich hier nochmal alles aufgeschrieben. Und dann kann man benutzen, dass Teilmengen von linear unabhängigen Mengen auch linear unabhängig sind. So kann man also, wenn man möchte, sich da an der Stelle den Schritt sparen, das M nochmal anzugucken. Und jetzt möchte ich gleich weitergehen zum nächsten Teil des Beispiels. Das heißt also, dass wenn Sie bis zu dem, was bisher passiert ist, noch Fragen haben, dann ist jetzt ein sehr guter Moment, um diese Fragen zu stellen. Da sehe ich jetzt gerade keinen. Dann gucken wir uns jetzt diese Menge L nochmal näher an. Die Begriffe, die wir vorher kennengelernt hatten und um die es jetzt gerade geht, sind die Begriffe minimales Erzeugungssystem und maximal linear unabhängige Teilmenge. Ich behaupte, dass diese Menge L, die wir da jetzt haben, maximal linear unabhängig ist in R3 über R. So, das gucken wir uns jetzt an. Da steht die Behauptung. Und ja, das ist ein bisschen aufwendig. Tatsächlich gibt es so ein, zwei Tricks und ich hatte überlegt, dazu einfach noch eine Podcast-Folge zu machen, aber möglicherweise werde ich stattdessen hier so einen Schmierzettel aufmachen und wieder laut denken mit Ihnen zusammen und das dann so klären. Was müssen wir überhaupt zeigen? Naja, linear unabhängig ist die Menge schon über R. Das heißt, dass das, was wir jetzt noch begründen müssen, das Wörtchen maximal ist. Und was heißt es nochmal, maximal linear unabhängig zu sein? Na, das heißt, dass wenn man die Menge vergrößert und noch einen Vektor mit dazu nimmt, der vorher nicht drin lag, dass die neue Menge, die dann entsteht, linear abhängig wird überall. Wir müssen also zeigen, dass jede Teilmenge von R auf 3, die L als Teilmenge enthält, und zwar echt, linear abhängig ist überall. Na, und das machen wir, indem wir beginnen mit so einer Menge, die habe ich jetzt A genannt. A soll L als Teilmenge enthalten, und zwar echt, und echt heißt, dass wir in A etwas finden, was in L nicht drin liegt. Wir können uns also so einen Vektor hernehmen, W. W soll ein Vektor sein aus A und L. Dann kann ich W so hinschreiben, wie Vektoren aus R auf 3 aussehen. Ich schreibe W also in der Form x, y, z mit reellen Zahlen x, y, z. Und jetzt ist ja die Idee, sich klarzumachen, dass diese neue Menge A linear abhängig ist über R. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Man kann einfach auf die Definition gucken, man versucht also eine nicht-triviale Linearkombination zu finden, die einen Nullvektor gibt. Oder man versucht etwas herzuleiten, was im Widerspruch dazu steht, dass die Menge linear unabhängig ist. Wir haben ja inzwischen schon ein paar Resultate und deswegen auch verschiedene Wege, wie man zeigen kann, dass eine Menge linear abhängig ist. Ich habe mir gedacht, naja, ich schreibe mal das W als R-Linearkombination in L. Und wie ich darauf gekommen bin, das kläre ich gleich durch Lautdenken auf dem Schmierzettel an der Tafel. Hier ist erstmal die Linearkombination. Ich schreibe W mit den drei Vektoren aus L, indem ich vor dem ersten Vektor den Skalar x setze, wobei x wirklich diese reelle Zahl x ist, aus dem Vektor W an der ersten Stelle. Als zweiten Skalar nehme ich y minus x und als dritten Skalar nehme ich z minus y plus x. Da habe ich hier so hingeschrieben, wären Sie drauf gekommen. Und wir gucken gleich mal, wie ich drauf gekommen bin. Vielleicht haben Sie ja in der Zwischenzeit auch schon drüber nachgedacht, wie man auf solche Koeffizienten kommt. Dankeschön. Aber erstmal möchte ich das Argument zu Ende erklären und dann kommt der Schmierzettel. So. Was ich nämlich jetzt machen möchte, ist, ich möchte diese Gleichung nehmen und möchte auf beiden Seiten das additive Inverse von B addieren. Also sozusagen minus B. Und wenn ich auf der linken Seite minus b addiere, dann steht da der Nullvektor. Denn b und minus Lebenswesen gern zueinander additiv inverst. So komme ich jetzt auf den Nullvektor in R3, das ist einfach der Vektor 0, 0, 0. Dann steht da b plus minus b, so bin ich ja drauf gekommen. Und dann schreibe ich nochmal die rechte Seite der Gleichung hin, indem ich da auch einfach nur also b plus sein eigenes additives Inverses hinschreibe, aber diesmal schreibe ich das minus b anders, und zwar mit Hilfe der Linearkombination, die wir uns vorher hergenommen haben. Da muss ich einfach nur bei allen Skalaren das Vorzeichen wechseln. Das war als der Resultate über Vektorräume. Und dann rechnet man das alles irgendwie aus oder man lässt es einfach stehen und starrt einmal kurz drauf. Denn was haben wir jetzt da stehen? Auf der linken Seite ist der Nullvektor und auf der rechten Seite sehen wir eine Linearkombination. Und die gucken wir uns jetzt mal kurz genauer an. Der erste Vektor, der in der Linearkombination benutzt wird, ist b und zwar mit dem Skalar 1. Als nächstes kommt der Vektor 1, 1, 0 mit irgendeinem Skalar. Dann kommt der Vektor 0, 1, 1 mit irgendeinem Skalar. Dann kommt der Vektor 0, 0, 1 mit irgendeinem Skalar. Wichtig ist, dass die nicht alle 0 sind. Das ist also eine nicht-triviale Linearkombination für den Nullvektor. Und jetzt ist noch die letzte Frage, sind das denn paarweise verschiedene Vektoren? Denn darauf kommt es auch an. Und da ist die Antwort ja. Die drei Vektoren, die da explizit stehen, sind offensichtlich paarweise verschieden. Das sieht man durch Hingucken. Und was ist mit dem W? Könnte nicht zufällig das W einer der drei Vektoren sein, die da schon stehen? Und die Antwort ist nein, denn wir haben W ja hergenommen aus der Menge A, aber ohne L. W kann also gerade nicht einer der Vektoren aus L. Deswegen sind diese vier Vektoren, die da stehen, wirklich paarweise verschieden. Sie geben aber mit einer Linearkombination, wo nicht überall 0 davor steht, den Nullvektor. Ja, das ist lehrbuchmäßig lineare Art. So, wie bin ich auf die Koeffizienten gekommen? Da habe ich jetzt geschrieben, Podcast-Folge, nein. Wir machen das jetzt hier, durch gemeinsames lautes Denken. Und hier ist eine Tafel, die wir benutzen können. So, Schmierzettel. Was habe ich gemacht? Also erstmal, und das ist ein bisschen Magie, aber diese Art von Magie können Sie in ungefähr einer halben Stunde auch, vielleicht, wahrscheinlich. Ich habe gesehen, dass ich den Vektor b mit den drei Vektoren aus L darstellen kann. Die Frage war nur wie. So, ich bin also hin, habe mir gedacht, ich sehe das, ich kann den darstellen. Und da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Aber die Frage war ja noch, mit welcher Linearkombination. Ich habe Ihnen ja nicht hingeschrieben, wie ich auf die Linearkombination gekommen bin. Also machen wir da jetzt nochmal kurz einen Schnellzettel. Nur damit Sie sich vergewissern können, hätte ich diese Idee so auch gehabt oder hätte ich sie nicht gehabt. Ich möchte gern B schreiben als Linearkombination mit den Vektoren 1, 1, 0, 0, 1, 1 und 0, 0, 1. Und auf dem Schmierzettel da klappt es, also schreibe ich einfach was hin. Ich gebe den Koeffizienten Namen und gucke, was passiert. Im schlimmsten Fall klappt es halt nicht. Dann habe ich halt falsch geguckt. Aber erstmal kann ich doch schreiben, A mal 1, 1, 0 plus B mal 0, 1, 1 plus C mal 0, 0, 1. Und auf der linken Seite weiß ich ja noch, wie die Einträge von B hießen. Die hießen nämlich x, y und z. Und jetzt vergleiche ich die Einträge. Zwei Vektoren sind doch genau dann gleich, in diesem Fall jetzt, in R3, wenn die drei Einträge gleich sind. Also muss jetzt x dasselbe sein wie der erste Eintrag hier. Und den kann ich ausrechnen. Dann habe ich geschrieben, x ist einmal a plus 0 plus 0. Okay, das ist langweilig. Jetzt kommt y. Zweite Komponente. Da habe ich hier wieder a stehen plus b hier in der zweiten Komponente plus 0. Das ist wieder langweilig. Und für z bekomme ich raus gar nichts plus einmal b plus einmal c. Das sind die Gleichungen, die ich bekomme. Worauf möchte ich hinaus? Na, ich möchte darauf hinaus, a, b und c zu bestimmen. Also forme ich jetzt einfach um. Hier steht, dass ich für a einfach nur x einsetzen muss. Dann kann ich das in diese Gleichung einsetzen und bekomme b gleich y minus x. Und dann setze ich das hier unten ein, denn ich möchte ja bestimmen, was c ist. C ist dasselbe wie z minus b. Für b setze ich ein, was hier steht. Das ist also z minus y minus x oder anders beschrieben z minus y plus x. Und das sind genau die Koeffizienten, die da oben stehen. So bin ich drauf gekommen. Okay, und das ist ein Schmierzettel. Da darf ich das niemanden interessiert, wie ich darauf gekommen bin. Das haben wir jetzt nur für uns gemacht. Ist das hilfreich? Sie wussten das alle, wie es geht. Umso besser. Nein, achso, dann war das hilfreich. Gut, ja schön. Ich brauche mit den Massen brauche ich echt deutliche Gefühlsäußerungen oder Meinungsäußerungen, sonst kriege ich das nicht. Okay, damit habe ich dann das hier erzählt, so laut gedacht, was ich sonst in der Podcast-Folge erklärt hätte. Die magische Fähigkeit zu sehen oder richtig zu erahnen, dass ich mit den drei Vektoren das W darstellen kann und dass es also sinnvoll ist, sich diese Rechnung da hinzuschreiben, klärt sich gleich in den nächsten paar Minuten. Fragen? Genau.
Aber wenn es nicht klappt, wollen wir auch diese gleichen Fragen sagen.
Dann muss man beweisen, warum es nicht klappt. Das heißt, dann muss man sagen, angenommen, es geht doch, okay. Dann bla bla bla, Widerspruch geht nicht, These Quatsch, stärkt.
Okay.
Ja, genau. Gut, danke für die Frage. Dann können wir weitermachen, oder? Da gibt es also keine Podcast-Folge, es sei denn, jemand möchte noch irgendwelche Zusatzinfos haben, dann einfach schon lösen. Wir kommen jetzt zu dem Begriff, den ich durch dieses Beispiel motivieren möchte. Denn was wir ja gesehen haben ist, dass wenn wir eine geschickt ausgesuchte linear unabhängige Menge haben in einem Vektorraum, dass man dann jeden anderen Vektor erzeugen kann mit den Vektoren da in dieser Menge. Wir haben bei dieser Menge L gerade gezeigt, dass sie gleichzeitig linear unabhängig ist und ein erzeugendes System für R3. Deswegen hat mein Trick funktioniert und ich konnte erfolgreich da diese Koeffizienten ausrechnen. Und so kommen wir zum Begriff einer Basis. Eine Teilmenge B des Vektorraums V heißt K-Basis von V, oder man kann auch einfach sagen Basis für V über K, aber es ist wichtig, dass man den Körper irgendwie mit dazu sagt. Genau dann, wenn die Menge gleichzeitig zwei Eigenschaften erfüllt. Die eine Eigenschaft ist, linear unabhängig zu sein über K, und die andere Eigenschaft ist, den ganzen Vektorraum V zu erzeugen. Man braucht beides. Und ich habe das hier nochmal so hingeschrieben. Eine K-Basis hat zwei Eigenschaften gleichzeitig. Und beide sind wichtig und ich werde auch gleich noch so ein bisschen illustrieren, warum. Die eine Eigenschaft ist, dass sie ein erzeugendes System ist und die andere Eigenschaft ist die lineare Unabhängigkeit. Und das heißt also, dass wenn ich sie frage, ob irgendetwas eine K-Basis ist, dass sie dann zwei Sachen zeigen müssen und aus der anderen Perspektive geguckt, kann eine Menge auf zwei verschiedene Arten versagen dabei, eine Basis zu sein. Mindestens. Also mindestens eine, es können auch beide gleichzeitig schief gehen natürlich. Aber was sind die beiden Möglichkeiten, wie es schief gehen kann? Na, Möglichkeit 1, die Menge ist zwar linear unabhängig, aber sie erzeugt nicht den ganzen Vektorraum. Das kann schief gehen. Dann ist sie sozusagen zu klein. Es könnte auch sein, dass zwar der ganze Vektorraum erzeugt wird, aber dass die Menge zu groß ist in dem Sinne, dass sie linear abhängig ist über den Körper. Das kann auch schief gehen. Das kann natürlich auch beides schief gehen. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass wir hier zwei Eigenschaften haben, die in einem gewissen Spannungsverhältnis zueinander stehen. Um linear unabhängig zu sein, darf man sozusagen nicht zu groß werden als Menge. Und um den ganzen Vektorraum zu erzeugen, muss man aber groß genug sein. Das ist das Spannungsverhältnis. Und eine Basis erfüllt das genau an der Grenze. Beides gleichzeitig ist erfüllt. Und das führt dazu, dass man mit einer Basis jeden Vektor des Vektorraums schreiben kann als Linearkombination und auch nur auf genau eine Weise. Das ist das Tolle, was eine Basis kann. Wie wertvoll das ist, werden wir sehen. Heißt nämlich zum Beispiel auch, dass wenn man sich für eine Basis entscheidet und dann auch die Reihenfolge der Vektoren festlegt, dass man dann jedem Vektor ein eindeutig bestimmtes Koordinatentupel zuweisen kann mit den Skalaren, die man braucht, um den Vektor als Linearkombination zu schreiben. Wenn ich die Reihenfolge der Basisvektoren festlege, habe ich da so ein Tupel, das ist aus K auf N, damit kann ich super arbeiten. Lauter praktische Sachen, die alle gehen, weil eine Basis halt so definiert ist, wie es ist. Und hier ist ein Beispiel. Da greifen wir wieder auf, was wir vorher schon gemacht haben, nämlich mit dieser Menge L. Wir haben doch vorhin gesehen, dass diese Menge L, die wir da hatten mit den drei Vektoren 110, 011 und 001, gleichzeitig linear unabhängig ist über R und aber auch den ganzen Vektorraum R3 erzeugt. Die erzeugende Eigenschaft steht hier. Ich nehme mir irgendeinen Vektor aus R3 mit irgendwelchen Einträgen und kann den was siehe oben. Aber jetzt wäre die Möglichkeit, nochmal nachzufragen, falls siehe oben nicht genug ist. Gut, da haben wir also schon mal ein Beispiel gesehen für eine Basis. Gut, jetzt kommt das nächste Beispiel, da sind wieder unsere freundlichen Matrizen. 2 Kreuz 2, Einträge aus R. Und ich fange mal mit zwei Matrizen an. 1, 0, 0, 0 und 0, 1, 0, 0. Die bilden eine linear unabhängige Menge über R. Und meine erste Frage ist, ob jemand nicht sieht, warum die eine linear unabhängige Menge bilden, denn dann können wir darüber nochmal kurz reden. Wer möchte darüber nochmal kurz reden? Ja? Okay. Schmierzettel. Schmierzettel geht weiter. Ich habe da meine beiden Matrizen und muss mir überlegen, was es heißt, dass ich den Nullvektor in diesem Vektorraum mit denen darstelle. Der Nullvektor ist in dem Fall die Nullmatrix. 0, 0, 0, 0. Jetzt möchte ich die schreiben als Linearkombination mit den beiden Matrizen, die da stehen. Das heißt, ich habe da stehen 0, 0, 0, 0 gleich Lambda 1. Ich glaube, Kringel war die Skalarmultiplikation in diesem Vektorraum. Lambda 1, Kringel 1, 0, 0. So, und jetzt behaupte ich, dass sie aber noch keine R-Basis bilden für den Vektorraum, weil das sozusagen noch zu wenige Matrizen sind, um alles zu basteln. Ich behaupte zum Beispiel, dass man die Matrix 0022 damit nicht basteln kann. Und wieder die Frage, sieht jemand nicht, dass das nicht geht? Soll ich das für jemanden nochmal genauer erklären, warum man die Matrix 0022 aus den beiden, die da stehen, nicht basteln kann? Okay. Wir haben ja hier so ein bisschen gesehen, wie man aus diesen beiden Matrizen Linearkombinationen bildet. Da kriegt man immer oben links irgendwas Schönes, was man sich wünscht. Man kriegt oben rechts irgendwas Schönes, was man sich wünscht. Aber unten kriegt man auf jeden Fall nur 0. Denn hier unten sind 0 und die kann ich ja nicht irgendwie zu was zaubern, was nicht nur ist. Einverstanden? Deswegen kriege ich da unten diese 2 nicht. Gut? Okay. Dann können wir jetzt zwei Matrizen dazu nehmen, von denen ich behaupte, dass sie dieses Problem lösen, nämlich 0, 0, 1, 0 und 0, 0, 0, 1. Mit denen kriege ich dann auf jeden Fall unten die beiden 2. Jetzt habe ich also ein erzeugendes System für den Vektorraum und die Frage ist, bleibt das denn jetzt noch linear unabhängig? Also haben wir es jetzt vielleicht zu groß gemacht. Und ich behaupte, dass diese Menge das alles tut, die ist linear unabhängig und man kann jede Matrix der Größe 2 kreuz 2 bei R damit erzeugen. Und wir können sogar eine Linearkombination total einfach hinschreiben. Das ist sozusagen die einfachste Basis für diesen Vektorraum, die man sich vorstellen kann. Wollen wir das einmal zusammen machen? Einmal überlegen, wie man auf die Koeffizienten kommt? Naja, hier ist meine Matrix. A, B, C, D. A, B, C und D sind reelle Zahlen. Und jetzt spielen wir das Spiel, finde die Koeffizienten. ich glaube, mehr wollte ich an der Stelle auch gar nicht sagen zu diesem Beispiel. Mal gucken, ob ich irgendwas vergessen habe. Wir haben die Koeffizienten gemacht. Ja, und ich habe gesagt, dass Sie Sachen sehen dürfen. Und jetzt die Frage, ob von Ihrer Seite aus noch was kommt, bevor wir über den nächsten Satz reden. Okay, Satz. Wird Zeit, dass wir das beweisen. Satz 3.8 gibt uns eine Charakterisierung für Basen. Super praktisch, weil Sie nämlich dann je nach Kontext und je nach Aufgabenstellung sich das aussuchen können, was da gerade am besten funktioniert und am einfachsten ist. Wir haben eine Menge B, eine Teilmenge von V, und wir zeigen dann gleich, dass die folgenden vier Aussagen alle gleichwertig sind. Die eine Aussage A ist, dass B eine K-Basis ist für V. Wir wiederholen nochmal, das heißt, dass B linear unabhängig ist über V und dass B ein erzeugendes System ist für V. Beides gleich. So, das ist gleichwertig zu Aussage B. B ist ein minimales erzeugendes System. Die Minimalität ersetzt also sozusagen die lineare Unabhängigkeit. Sehr spannend. Dann kommt Aussage C, die auch wieder gleichwertig dazu ist, nämlich dass B maximal k-linear unabhängig ist. Da sehen wir also, dass man auch die erzeugenden Eigenschaft sozusagen ersetzen kann durch maximal linear unabhängig sein. Auch sehr interessant. Und die letzte Aussage D ist die, die ich vorhin schon zur Motivation benutzt habe. Man kann jeden Vektor aus V in eindeutiger Weise schreiben als Linearkombination in B mit Koeffizienten aus K. Das Einzige, was man dabei noch verändern kann, ist die Reihenfolge der Vektoren, also in welcher Reihenfolge ich eine Linearkombination die Vektoren hinschreibe, in der Summe. Aber das ist das Einzige. Welche Vektoren ich verwende und mit welchen Skalaren davor, das ist eindeutig. All das bedeutet es, eine Basis zu sein. Oder man könnte auch sagen, so toll sind Basen. Und jetzt beweisen wir das. Das sind jetzt einige Beweisschritte. Sie kennen das ja schon. Wenn wir so Aussagen haben nach dem Motto, die folgenden Dinge sind gleichwertig, dann machen wir das häufig in so einem Zirkelschluss. So auch hier. Wir zeigen also aus A folgt B, aus B folgt C, aus C folgt D, aus D folgt A. Die Sachen sind alle ungefähr gleich schwierig. Und dann habe ich mir gedacht, das meiste machen wir hier zusammen. Und einen Teil gibt es als so, dann gehe ich mal nach drüben an die andere Tafel. Und wir fangen an mit aus A folgt B. Oh Moment, habe ich alles umgeschaltet? Ich glaube schon. Ziel ist jetzt ja, einen Widerspruch zu bekommen. Das ist auch so was, also inzwischen habe ich da einen Blick für, aber wenn ich solche Sachen zum ersten Mal mache, ist es auch häufig so, dass ich auf dem Schmierzettel erstmal so ausprobiere, kann ich die Minimalität irgendwie anders zeigen und dann irgendwann merke ich, ach so, okay, in Wirklichkeit ist das, was ich mache, dass ich da so einen Widerspruchsarbeit mache und dann kann ich es auch direkt so formulieren. Na gut. Wir nehmen einen Vektor her, der in B liegt und ohne A, also in B und außerhalb von A, und das geht, weil wir A als echte Teilmenge hergenommen haben. Das heißt ja genau, dass es in B etwas gibt, was nicht in A liegt. Und das nenne ich B. B sei als B ohne A. Und jetzt benutze ich, dass B ein Vektor im Vektorraum V ist und dass der ganze Vektorraum von der Menge A erzeugt wird. Das heißt, dass ich jeden Vektor, auch dieses kleine B, erzeugen kann mit den Vektoren, die in A liegen. Ich kann also B als Linearkonvention schreiben mit irgendwas in A. Koeffizienten aus dem Körper K und das mache ich. Und ich nehme jetzt einfach Notation dafür. Hier benutze ich jetzt also, dass man das Erzeugnis charakterisieren kann als Menge aller Linearkonventionen. Jetzt brauche ich Notation. Ich nenne es mal, also die Vektoren nenne ich A1 bis AN. Wir verwenden, dass man in einer Linie unabhängig einmal den Vektor selber und einmal so anderes Zeug. Und das sind verschiedene Linearkombinationen, das haben wir uns überlegt. Wir haben also jetzt innerhalb der linearunabhängigen Menge B zwei sehr verschiedene Linearkombinationen für den gleichen Vektor. Das geht nicht, das sagt Lemma 3.4. Widerspruch, und der Widerspruch kommt aus der Annahme, dass man so eine Menge A überhaupt findet. Eine echte Teilmenge, die den ganzen Vektor machen soll. Also geht das nicht, und damit ist die Richtung aus A für B abgeschlossen. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, die nächste ist die Teil einer Übungsaufgabe ist. Und das nächste, was wir zusammen beweisen, ist aus C folgt D. Was haben wir da zu tun? Wir haben jetzt so eine maximal k-linear unabhängige Teilmenge von Vektoren und sollen diese komische Eindeutigkeit zeigen. Okay. Was machen wir? Wir nehmen einen Vektor w aus v her, schreiben ihn als Linearkombination und zeigen, dass das Moment, wir kriegen doch einen Teil der Aussage wieder geschenkt. Da steht doch, B ist maximal k-linear unabhängig, also insbesondere linear unabhängig. Und wir wissen doch schon, dass wenn man einen Vektor überhaupt darstellen kann mit einer linear unabhängigen Menge, dass es dann nur auf eine Weise geht, auf genau eine. Und das bedeutet, dass der Teil, wo steht, ist auf genau eine Weise darstellbar, dass der nicht extra bewiesen werden muss. Das kriegen wir sozusagen geschenkt aus dem Lemma, das wir gerade benutzt haben, Lemma 3.4. Sondern worum es eigentlich geht, ist nur die Existenz einer solchen Darstellung. Das ist eigentlich das. Ich schreibe das mal hin. Muss ich gar nichts weiter zeigen. betrachten jetzt die Menge B vereinigt mit der Menge, die nur B enthält. Und nach Voraussetzung C ist die dann linear abhängig. Wir schlagen kurz drauf und formen das im Kopf um. Und zwar sehen wir jetzt gerade aufgepasst, welche Richtung uns noch fehlt? Man könnte nämlich denken, dass wir fertig sind, aber nein. Was fehlt noch? Aus dem Fall da. Genau, da fehlt noch. Wir müssen noch den Kreis schließen. Voraussetzung D den nächsten richtig großen Satz, der einen Trommelwirbel braucht. Noch ist es nicht ganz so weit, der Satz ist zwar auch toll, aber der nächste ist noch toller. Wir zeigen jetzt erstmal, dass jeder Vektorraum, der endlich erzeugt ist, über den Grundkörper, eine endliche Basis hat. Bisher haben wir ja über solche Themen wie Endlichkeit und Unendlichkeit noch überhaupt nicht gesprochen. Aber jetzt kommt das. Und später in der Vorlesung gucken wir uns dann auch nur noch endlich erzeugte Vektorräume an, weil da einfach alles übersichtlicher ist. Aber erstmal machen wir uns klar, warum das funktioniert mit der endlichen Basis. Und es wird noch besser. Erstmal zeigen wir nur, es gibt eine, aber ein bisschen später werden wir sehen, dass dann alle K-Basen für so einen Vektorraum endlich sein müssen. Und das heißt, dass wenn man eine beliebige hernimmt, die automatisch endlich ist. Und das ist ganz toll. Man muss keine Fallunterscheidung machen. Ich bin, glaube ich, jetzt nicht so ambitioniert, das da kurz auf die Tafel zu machen. Ich wische lieber und lasse dir das kurz verdauen. Wo ist mein Schwamm? Nee, das ist so ein dober Nasser, den will ich nicht. Ich will ihn. Aber danke.
Wenn nicht, dann ist es schon ein minimales Erzeugnis.
Immunsystem, also eine Basis, also wir sind fertig. Wenn man doch was weglassen kann, dann lassen wir halt was weg. Das ist der Plan. Wir verwenden Satz 3.8 und zwar die Richtung aus B folgt A, glaube ich. Falls M schon ein minimales erzeugendes System ist, sind wir fertig. Wähle ich halt die Notation so, dass x1 ein Vektor ist, den man weglassen kann. Und dann gucke ich mir eine neue Menge an, m1, die halt von x2 bis xn läuft. Frage?
Ganz kurze Frage. Können Sie ein Stück langsamer machen? Oder zumindest kurz, nachdem Sie geschrieben haben, kurz und raus?
Kann ich machen. Ja. Unter anderem deshalb gibt es ja auch die Aufnahmen, dann kann man hinterher nochmal reinhören. Aber ja, ich verstehe, ich werde ein bisschen langsamer. Soweit. Falls M kein minimales erzeugendes System ist, dann kann ich das weglassen. Dann kann ich mindestens einen der Vektoren x1 bis xn weglassen. Dann bekomme ich eine neue Menge, die nenne ich m1, die immer noch ganz v erzeugt, aber die jetzt einen Vektor weniger hat. Und ich wähle die Notation jetzt einfach so, dass ich x1 weglassen kann, indem ich die notfalls umbenenne. Thank you. jedes Mal geguckt habe, kann ich das weglassen oder nicht. Diese Teilmenge, die dann rauskommt, die nenne ich einfach B. Die ist dann endlich, weil M endlich war. Und sie ist ein minimales Erzeugungssystem, denn ich habe ja die Tests gemacht, ich kann nichts mehr weglassen. Und das ist dann unsere gesuchte endliche Basis. Wir zeigen das. indem wir das Austauschlemmer benutzen. Wir werden also an irgendeiner Stelle mal einen einzelnen Vektor austauschen. Und wir verwenden auch, dass der Vektorraum endlich erzeugt ist und dass deswegen diese linear unabhängigen Mengen, mit denen wir arbeiten, endlich sind. Endlich heißt, wir haben da so eine Anzahl von Elementen, das ist eine natürliche Zahl oder Null, und das riecht nach Induktion. Wir machen also nach langer Zeit mal wieder Induktion. So, linke Tafel. Los geht's, wenn du bereit bist. Danach ist dann auch ein richtig guter Moment zum Unterbrechen, weil wir dann am Donnerstag feiern können, was da soll die Schlange heißen. Die Schlange ist die Menge, die ich da bekomme in Aussage B, wenn ich A0 einsetze, also B oder A0, das Ganze vereinigt mit N.
Thank you.
nicht in A0. Deswegen ist diese Menge von der Mächtigkeit her genau 1 größer als A0. Das heißt, die Mächtigkeit von A ist die Mächtigkeit von A0 plus 1. Und das ist das gleiche wie die Mächtigkeit von M. Denn A0 und M0 hatten die gleiche Mächtigkeit. M0 war 1 kleiner als M. Also stimmt es. Das braucht bestimmt halt irgendwann. Ja, ich schreibe es mal ab. Dann ist die Mächtigkeit von A die Mächtigkeit von M. Shake it.